Ja, hallo, hier ist Tobias. Ich bin der Produzent und Co-Host dieses Podcasts und wir haben hier eine etwas ungewöhnliche Folge für euch. Deswegen gibt es auch vorab von mir noch einmal kurz diese kleine Ansage. Was ihr jetzt hören werdet, ist ein Mitschnitt einer Diskussionsrunde auf der Zukunft Nahverkehr. Haben ja vielleicht viele gesehen, Riesenkonferenz in Berlin jetzt gerade im September 2023, wo es wirklich ein breites Angebot für ein riesiges Publikum gab. Politik war da, die Branche war da. Es gab aber auch Publikumstage. Und an einem dieser Publikumstage habe ich eine Diskussionsrunde moderieren dürfen. Und zwar zu dem Thema Politik oder Bürger. Wer ist für das Gelingen der Verkehrswende verantwortlich? Also alle wollen Verkehrswende, aber wer muss denn jetzt eigentlich liefern? Als Gäste hatte ich dabei die Kim Thi Thong, die ist Expertin für Bürgerbeteiligung, den Heinrich Strößenreuter, Verkehrsaktivist und unter anderem Initiator des Volksentscheids Fahrrad und Michael Abraham, Referent für kommunales Mobilitätsmanagement bei der DEPOM, das ist die deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement. Und mit dabei war auch Stefan Tschierschwitz, den kennen manche aus dem Verein Mobility Allstars vielleicht schon. Der ist genauso wie ich nämlich auch Mitglied und ist ja auch auf den Veranstaltungen durchaus präsent. Stefan ist Fachmann für Mitfahrlösungen bei der Schwarz Mobility Solutions GmbH. Das ist eine Schwesterfirma von Lidl, Kaufland und so weiter. Also viel Spaß beim Zuhören, geht jetzt los, dauert ungefähr 45 Minuten und ist ganz spannend geworden, finde ich.
Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Herzlich willkommen hier auf der Zukunft Nahverkehr in Berlin. Unser Gespräch heute steht unter der Fragestellung Politik oder Bürger. Wer ist für das Gelingen der Verkehrswende eigentlich verantwortlich? Noch einmal zur Information. Es wurde ja gesagt, ich bin Podcaster. Wir werden dieses Gespräch aufnehmen und da einen Podcast draus machen, und zwar für den Verein Mobility Allstars e.V. Das ist ein Verein, der sich für die Verkehrswende einsetzt. Das erscheint dann auf deren Kanal in den nächsten Tagen. Ja, ich hoffe auf eine positive und lebhafte Debatte. Worum geht es hier heute genau? Alle wollen ja die Verkehrswende. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig. Aber wie die aussieht, das ist umstritten. Vor allem die Frage, wer da nun in der Pflicht ist. Muss zunächst die Politik für die strukturellen Voraussetzungen sorgen, indem sie gute Bahnverbindungen zum Beispiel schafft, den ÖPNV befeuert, Fahrradwege baut und eine angemessene CO2-Steuer einführt, oder liegt es vielleicht auch an jedem Einzelnen, sein Verhalten schon jetzt umzustellen, auch wenn die Bedingungen dafür ja bislang teilweise alles andere als optimal sind. Ja, und wie ihr sehen könnt, stehe ich hier zum Glück nicht alleine, oder jetzt sitze ich hier nicht alleine, sondern ich habe eine Reihe von Gästen dabei. Da ist zum einen die Kim Thi Thong. Das ist die Dame. Sie ist Expertin für Bürgerbeteiligung. Wir haben den Heinrich Strößenreuter, der ist Verkehrsaktivist und unter anderem Initiator des Volksentscheids Fahrrad. Viele haben den wahrscheinlich auch mitbekommen, als der lief. Dann Stefan Tschierschwitz, Fachmann für Mitfahrlösungen bei der Schwarz Mobility Solutions GmbH. Das ist, wenn man so will, eine Schwester von Lidl und Kaufland, die Firma, der Schwarzkonzern, ist ja wahrscheinlich bekannt. Und dann haben wir hier ganz zu meiner Rechten Michael Abraham, Referent für kommunales Mobilitätsmanagement bei der deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement, DEPOM, ist sie abgekürzt. Ja, bevor wir jetzt so richtig loslegen, noch eine kleine Anmerkung. Wir wollen hier ja offen und ehrlich uns begegnen und das Thema hier beleuchten. Und deswegen dachte ich mir, ich beginne einfach mal mit einem ganz offenen Bekenntnis, um das hier ein wenig zu öffnen. Und das Bekenntnis lautet: Ich fahre Auto. Und da gibt es auch wenig zu beschönigen, denn ich hatte das auch schon mal 10 Jahre abgeschafft, aber seit ich von Hamburg in einen kleineren Ort mit 40.000 Einwohnern im Speckgürtel gezogen bin, ging das einfach nicht mehr anders. Für mich als Landei klappt die Mobilitätswende so gesehen also nicht so gut. Ja, an dieser Stelle wollte ich eigentlich eine kleine Frage ans Publikum stellen. Ist jetzt nicht so viel, aber ich mache es trotzdem mal mit Handzeichen. Und zwar, wenn wir die Verkehrswende als einen langen Weg uns vorstellen, den unsere Gesellschaft beschreitet, was würdet ihr sagen? Haben wir schon mehr oder weniger als die Hälfte davon geschafft? Wer würde sagen, wir haben schon mehr als die Hälfte der Verkehrswende geschafft? Bitte um Handzeichen. Ja, und wer würde sagen, wir haben weniger als 50% geschafft? Ja, das ist, glaube ich, eine 100%ige Mehrheit hier. Jetzt würde ich gerne zu meinen Diskutanten noch kommen und die Frage an euch weitergeben. Wie weit sind wir denn schon in der Verkehrswende? Heinrich, du kannst vielleicht mal anfangen. Und falls du einen Wert unter 100% nimmst, dann würde mich interessieren, wer muss denn jetzt primär zum weiteren Gelingen beitragen? Die Politik oder der einzelne Bürger?
Ja. Also ich würde eine klare Ein-Drittel-Geschichte erzählen. Also es gibt viel Rückhalt für eine Verkehrspolitik, mit der man gut und gerne ohne Auto leben kann. Und das Wort kann ist das Relevante. Also das Thema freie Wahl für freie Bürger, dass wir die Wahlmöglichkeit haben, dass wir keine Zwangsverkehre mehr haben, dass diejenigen, die gerne umsteigen wollen, auch gerne umsteigen können. Sprich, sich hier Radwege da sind in ÖPNV mit einem Takt, der auf dem Land nicht nur dreimal am Tag kommt, sondern eher alle 2 Stunden oder jede Stunde im Idealfall. Wenn dieses Angebot da ist, egal wo, dann können die Leute umsteigen. Und ich glaube, das ist vor allem eine Aufgabe der Politik, denn es geht darum, Subventionen umzulenken von heute fossilen Verkehren in fossilfreie Verkehre. Es geht darum, bestimmte Privilegien anzudiskutieren und auch zu ändern, wer wie viel Platz in der Stadt bekommt oder welchen Verkehrsarten wie viel Platz auch geben müssen. Und das sind in der Regel immer politische Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir Menschen, egal ob im Fahrrad, Auto, Bus oder sonst wie, wollen einfach nur gut von A nach B kommen. Und je nach Zweck ist das mal das Fahrrad oder das Auto oder Bus oder halt auch zu Fuß.
Hattest du einen Prozentwert genannt?
Ein Drittel, also 33%.
Also 33%, ja. Das war der Wert, alles klar. Kim, wie siehst du das? Wie viel Prozent haben wir und wer ist verantwortlich und zuständig?
Also ich würde sagen, ich würde dem Ganzen vielleicht ein bisschen optimistischer entgegenschauen. Ich glaube, dass das Bewusstsein viel mehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Ich gehe mal vielleicht auf eine 50% oder 60%. Ich glaube, auch die Frage danach, wer denn dafür verantwortlich ist, die muss eigentlich ineinander übergehen. Also wer ist eigentlich die Politik? Es sind eigentlich Bürgerinnen und Bürger, die Politik gestalten. Und trotzdem hat jeder von uns als einzelne Person natürlich die Verantwortung, da seinen Beitrag oder ihren Beitrag zu leisten. Ich glaube aber, dass die Frage um die Verkehrswende sehr oft immer im klimapolitischen Diskurs eine große Rolle spielt. Und mir fehlt komplett der Charakter, dass es eigentlich auch ein sozialer Auftrag ist, den die Politik hier leisten muss. Und dazu gehört auch viel mehr Aufklärungsarbeit. Was bedeutet es eigentlich, Gesellschaften zusammenzubringen, Orte miteinander zu vernetzen, um Teilhabe überhaupt zu ermöglichen?
Mhm. Ja, es gibt ja dieses Wort Mobilitätsarmut. Das fällt wahrscheinlich in diesen Bereich mit rein. Vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber. Stefan, wie viel Prozent haben wir und wer ist am Zug?
Also erstmal finde ich schwer, ich glaube, dass es gar keine 100% gibt oder wenn wir vermeintlich aus heutigem Blick die 100% erreicht haben, dann müssen wir schon wieder die nächsten angehen. Aber sollte es eine 100% geben, dann würde ich sagen 40%. Es ist noch viel zu tun, aber ich glaube schon auch, dass wir an vielen Stellen einfach uns anders fortbewegen könnten, als viele von uns es heute tun. Und wer ist verantwortlich? Wir alle. Also es muss nichts erfunden werden. Mobilität gibt es schon in sehr nachhaltigen Facetten und wir können sie nutzen, jeden Tag. Von daher fängt es bei uns selbst jeden Morgen wieder von vorne an.
Michael, wie viel Prozent haben wir und wer muss jetzt liefern?
Wer muss liefern? Ja, also ich bin da ein bisschen unentschlossen, weil wenn man sich das so anguckt in ganz Deutschland, die Verhältnisse, Konditionen sind komplett unterschiedlich. Also das ist unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, es ist unterschiedlich von Stadt zu Land und die einzelnen Städte sind auch wirklich ganz unterschiedlich weit mit der Verkehrswende. Also, und dann, wenn man allein in Berlin guckt, es geht ja schon um die einzelnen Bezirke, also die zentralen inneren Stadtbezirke, da ist man viel weiter mit der Verkehrswende, als wenn man ein bisschen rausgeht. Und dann noch das Umland und die ländlichen Räume in Deutschland, da denke ich, da ist man ganz woanders. Und deswegen so über den Kamm geschert einen Prozentsatz, weiß ich nicht, wie ich das mir herleiten sollte. Aber wer zuständig ist oder wem man vielleicht mehr ins Blickfeld richten sollte, aus meiner Meinung, ist vielleicht die Verwaltung, also die Kommunen und deren Verwaltungen, also die genau zwischen Politik und Bürger agieren oder die politische Entscheidungen wirklich umsetzen.
Ja, genau, und, die Umsetzer. Ne? Ja.
Und das ist für mich so der Schlüssel, wo man am meisten auch erreichen kann, wenn man da Optimierungen hinkriegt.
Aber das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, was du gerade gesagt hast, denn wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man daraus ja auch den Satz machen, Mobilitätswende bedeutet ja für jeden Ort, vielleicht auch für jede Person was anderes. Also ich habe es ja selber erlebt, im ländlichen Raum ist Mobilitätswende, dass vielleicht ab und zu mal ein Stadtbus kommt und in der Innenstadt muss vielleicht ein ganz anderes Problem gelöst werden. Da geht es vielleicht auch um, keine Ahnung, Parkplätze oder Flächenverteilung und. Wer ist denn in deinen Augen ein gutes Beispiel für die Mobilitätswende, mal abgesehen von den üblichen Verdächtigen Kopenhagen, Amsterdam, Paris, das wissen wir alle, dass die toll sind, aber vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Beispiel. Du machst ja, glaube ich, auch unheimlich viel. Du bist ja auch in den Kommunen, du redest mit Kommunen verschiedener Größen, weißt, was die Probleme sind und weißt vielleicht auch, wer hat da echt eine Nuss richtig gut geknackt.
Also wenn du die Beispiele nennst wie Kopenhagen, Amsterdam etc., die sind natürlich so insgesamt in vielen Bereichen der nachhaltigen Mobilität sehr weit so. Wenn man jetzt nach Deutschland guckt, deutsche Städte, die haben oft einzelne Sparten, wo sie wirklich weit sind. Also ich komme jetzt gerade aus Bremen von einer Konferenz, da gibt es die Mobilpunkte, die sind da fast flächendeckend in der ganzen Stadt und auch schon seit zig Jahren. Mhm. Also da sind die sehr weit, haben sehr viel geleistet als Vorbild, haben sich das auch alles von der EU finanzieren lassen, also auch noch ein Finanzierungsmodell mitgeliefert, was ich sehr spannend finde. Und das, finde ich, ist ein gutes Vorbild. Mhm. Und dann gibt es noch so Geschichten, wie jetzt, sagen wir mal, in Aachen, die sind auch, trifft man überall auf jeder Konferenz, machen da sehr viel. Die haben auch einen SUMP, einen Sustainable Urban Mobility Plan, der sich immer wieder holt und fortgeschrieben wird, aktualisiert zusammen mit der Bevölkerung. Mhm. Das sind so Dinge, die sind schon für mich so leuchtturmartig und weiß nicht, ob ich da jetzt dazu sagen soll oder eher. Das Mobilitätsgesetz in Berlin, finde ich, ist auch tatsächlich, ist mal ein Zeichen. Und es zeigt, dass da ein gutes Bewusstsein da ist.
Heinrich, erzähl mal, was Mobilitätsgesetz Berlin, ich bin nicht von hier, was kann das?
Es sorgt für verschiedene Dinge. Zum einen, dass wir 2030 keinen Dieselbus mehr in der Stadt haben, sondern der komplette öffentliche Verkehr auch für Elektrobus umgestellt ist. Mhm. Sorgt dafür, dass wir an die 3000 Kilometer Radwege an Hauptstraßen kriegen. Also wirklich jeder, egal ob Mann, Frau, klein oder alt, sicher von A nach B radeln kann und keine Angst mehr haben muss. Sorgt für grüne Wellen für Radfahrer, für Fahrradstraßen, genügend Fahrradständern an Bahnhöfen oder in den Bezirken. Und es soll Kreuzungen sicher machen, doch da ist noch relativ wenig passiert. Also es soll sozusagen aufs Fahrrad locken, dass wer möchte und dass also sich aufs Fahrrad setzen will, keine Angst mehr haben muss und gut von A nach B kommen muss. Für den Fußverkehr sind auch einige Dinge getan. Man vergisst beispielsweise gerne, gerade im Sommeralter, sind wir in 20, 30 Jahren aber auch alle, alte Leute brauchen gerne mal alle 200, 300 Meter eine Bank, auf die sie sich hinsetzen müssen. Mhm. Und das ist dann eine Pflicht der Öffentlichkeit, dafür zu sorgen, dass das geht, weil sie sonst von dem Fußverkehr sogar ausgeschlossen werden. Mhm. Also sind viele Dinge systematisch durchdacht worden, was die verschiedenen Verkehrsteilnehmer brauchen. Und das wird jetzt umgesetzt, das ist der Auftrag von der Legislative an die Exekutive, die Verwaltung. Und da gucken wir, dass es hoffentlich noch viel, viel schneller geht.
Das heißt ja auch so ein bisschen Fokus weg von der klassischen Automobilität. Ist das richtig?
Ja, wir sind beim Thema Automobilität ja längst in einem ganz anderen Pfad unterwegs. Also die Tage war es im Spiegel erst, dass der Autoverkehr um 10-15% zurückgegangen ist. In Berlin an den Straßen rund um Alexanderplatz in den letzten 15 Jahren eine Reduktion von 30-60%. Und nicht wegen Politik, sondern weil die Leute auf andere Angebote umsteigen. Mhm. Das heißt, die Idee von mehr Verkehr, und die muss man in Straßen hinterherbauen, die ist längst eigentlich nicht mehr zahlenmäßig belegbar. Alle Großstädte in Deutschland erzählen in den letzten Jahren, dass sie zwar einen Zuwachs der Menge der PKWs haben, 1% pro Jahr, gleichzeitig aber 0,5% weniger Bewegung mit dem Auto. Sprich, die Verkehrsmenge auf den Straßen schrumpft, die Parkmenge steigt.
Aber mit mehr Autos.
Das ist eigentlich das Konfliktthema, was wir haben. Wie gehen wir um mit dem Verkehrsraum, der eigentlich für Nichtverkehr privilegiert wird, an Autofahrern?
Kim, was sind in deinen Augen eigentlich die Stolpersteine? Also du hast, glaube ich, gesagt, 60% haben wir schon, ne? Habe ich mir das richtig gemerkt, der Verkehrswende? Was sind jetzt die konkreten Hindernisse oder Probleme, die wir lösen müssen, um uns Richtung 100% zu bewegen?
Also ich denke, dass Ideen genügend da sind. Wenn wir auch gerade über die großen Metropolen sprechen, wo es irgendwie klappt, sind es ja schon Orte, wo viel Wirtschaft funktioniert, wo viel Menschen besiedelt sind. Da hat man die Gewissheit, die Menschen bleiben dort. Wenn wir die Verkehrswende aber diskutieren, fehlt mir da wiederum auch der Blick, was ist eigentlich mit den Kommunen, die eben nicht die finanziellen Mittel haben, um mehr in Infrastruktur zu investieren. Und ich glaube, ein großes Thema, das da auch viel mehr diskutiert werden muss, sind die Altschuldenlasten der Kommunen, die ja so groß sind, dass in vielen Bereichen auch gerade in auch vielleicht gut angesiedelten in Orten wie in Nordrhein-Westfalen überhaupt marode Strukturen gar nicht mehr saniert werden können. Und das heißt, ich glaube schon, dass wir in der, auch auf Bundesebene und auf Landesebene diskutieren müssen, wie gehen wir eigentlich mit dieser Nicht-Handlungsfähigkeit unserer Kommunen um und wie steuern wir danach, weil die Dimensionen eben so großfächig sind, dass sie in den nächsten Jahren angegangen müssen, sei es Klimaschutz, sei es Teilhabe, sei es eben auch Gesundheit. Ja, wir wissen, dass diejenigen, die sowieso schon die Schwächeren sind in der Gesellschaft, eigentlich noch die größten Leidtragenden sind, was eben auch die Verkehrswende oder was Lärmschutz, was Luftverschmutzung angeht, auch am meisten betroffen sind. Ja. Das sind vielleicht diejenigen, die nicht so viel Autos fahren, aber sind diejenigen, die oftmals an sehr befahrenen Straßen leben, weil die Wohnungen dort günstig sind und eigentlich von dem auch Leid tragen müssen.
Also Kim, erstmal vielen Dank, du hast perfekt zum nächsten Block übergeleitet mit deiner Antwort. Prima. Ich würde gerne aber vorher noch einmal in unser reichhaltiges Publikum fragen, ob es vielleicht Fragen gibt. Also möchte jemand vielleicht ein Problem nennen, was er erlebt hat oder eine Frage an einen Diskutanten stellen? Dann haben wir jetzt eine Gelegenheit dafür. Na, ich sehe ihr in der Hand, ich sehe gerade keine. Dann machen wir weiter und zwar, jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr die Rolle der Politik nochmal konkreter beleuchten und vielleicht der Kommunen und der Verwaltung. Michael, ich gucke dich schon an, du bist da der Mann für. Ich habe mich gefragt, wissen Politik und Verwaltung eigentlich, wie Verkehrswende geht? Du bist ja vor Ort, du berätst dir, denke ich auch, oder sie kommen vielleicht auch auf dich zu mit Fragestellungen. Hast du das Gefühl, dass sie schon einen Eindruck haben? Und falls nein, wo können denn die gegebenenfalls Anleitung und Informationen herbekommen? Unter anderem ja auch über das Thema Finanzierung. Da gibt es wahrscheinlich auch Mittel und Wege, wie man da an Töpfe rankommt.
Ja, also ich denke schon, dass ein Bewusstsein da ist für das Thema und dass die Leute, egal von Politik oder von Verwaltungsseite, wissen, dass da was gemacht werden muss. Es fehlt tatsächlich so ein bisschen am Umsetzungs-Know-how. Also wie geht das Ganze? Das ist so das eine. Und das andere ist, was wir wirklich dauernd hören, mitkriegen in den Verwaltungen, es gibt einen Personalmangel, extrem. Also auch Nachwuchsmangel. Und was wir versuchen zu unterstützen, ist Fortbildungen und Ausbildungen hin zum Mobilitätsmanager, zur Mobilitätsmanagerin. So, dass es wirklich Mobilitätsmanager-Ausbildungen gibt.
Kannst du das kurz erklären? Ich glaube, das ist ja ein feststehender Begriff. Ich arbeite auch fürs Zukunftsnetz Mobilität NRW. Die bilden ja, haben schon irgendwie 500 davon ausgebildet. Genau. Was ist deren Aufgabe? Was ist deren Job? Das ist ein total spannendes Thema.
Die Aufgabe von einem Mobilitätsmanager. Ja, es ist das Problem oft in den Kommunen in Deutschland, dass sie noch immer sehr nach Aufgaben gegliedert sind. Ja, also sehr sektoral, das sind Fachleute, der eine baut nur Straßen, der andere ist nur für Sicherheit zuständig, etc.
Einer macht die Schulen.
Genau. Ja, und Mobilität braucht aber übergreifendes Handeln. Also in einer Straße hängen 100.000 Interessen dran, die sich auch in der Kommune, in der Verwaltung widerspiegeln. Und alle diese Interessen müssen zusammengebracht werden, um integriert planen zu können. So. Und da braucht es einen Mobilitätsmanager, der das Ganze zusammenbringt und eben managt, steuert, regelt, sodass insgesamt was passiert.
Das ist so der Querschnittsmensch oder die Vogelperspektive oder so, ne? Allerdings, was ich immer denke, wenn ich sowas höre, man kann wahrscheinlich in eine Verwaltung 1, 10 oder vielleicht auch 100 Mobilitätsmanager reinsetzen, wenn es sich von oben gewollt und gefördert ist, dann strampelt der sich ab und es kommen keine guten Ergebnisse mehr raus, oder?
Das ist richtig, ja. Und weil du jetzt gerade das Zukunftsnetz Mobilität NRW erwähnt hast, Nordrhein-Westfalen ist auch wirklich so ein Vorzeigebundesland, ja. Die auch sehr weit sind, auch offensichtlich unter den Politikern, Politikerinnen. Es gibt eben dieses Netzwerk, was dann auch Politiker bedient und schult und denen auch zeigt, wie kann man so ein Narrativ entwickeln, ja, so eine Geschichte erzählen, wie kann denn eine Welt aussehen, die nicht komplett aufs Auto ausgerichtet ist in der Mobilität. Also wie kann man da wirklich die Leute mitnehmen in der Verwaltung und die Bürger.
Da möchte ich nachher nochmal auch drauf zu sprechen kommen, auf genau diesen Punkt. Kim, du bist ja auch in der Politik aktiv. Wo ist denn eigentlich vielleicht auch ganz stark vereinfacht der größte Hebel für die Mobilitätswende? Sind das die Kommunen? Ist das vielleicht die Landesebene? Muss die Bundesebene da irgendwie handeln? Wer muss da die Schritte setzen? Als Beispiel habe ich mir gedacht, viele Kommunen wollen ja flächendeckend Tempo 30 einführen. Ist ein großes Anliegen von mehreren hundert Kommunen, glaube ich, in Deutschland. Geht aber nicht, weil da ein Bundesgesetz gegensteht. Also wo muss diese Veränderung auf Politikebene gegebenenfalls beginnen?
Also meines Erachtens betrifft die Verkehrswende ja gerade alle Menschen direkt vor Ort. Also wo man lebt, wo man arbeitet, man ist direkt davon betroffen. Das heißt, meiner Meinung nach müssen die Entscheidungen, so weit es geht und so viel wie möglich auf kommunaler Ebene stattfinden. Dass das nicht geht, wie beispielsweise 30er Limit, das ist uns bewusst. Und ich glaube, da braucht es auf jeden Fall nochmal eine Nachsteuerung, weil es eben, manchmal muss man Dinge erstmal ausprobieren, um zu sehen, wie sie funktionieren und um auch die Akzeptanz von der Bevölkerung da zu gewinnen. Und ich glaube, dass das sehr verloren gegangen ist, dass wir sehr viel versuchen, von oben zu steuern, obwohl eigentlich der Gedanke immer auch in Deutschland vom System her ist, dass wir von unten versuchen, Dinge zu regeln und wenn sie nicht funktionieren, dann geben wir sie eine Ebene höher. Mhm. Und es fängt ja bei kleinen Dingen an, nicht? Also wenn wir über ländliche Strukturen sprechen, also beispielsweise, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule schicken und sie wissen, sie nehmen das Fahrrad, als Elternteil würde ich doch nicht das Kind über die Landstraße mit dem Fahrrad fahren lassen, wenn da keine Strukturen sind. Deswegen muss ich das Auto nehmen. In Städten würde ich sicherlich auch vielleicht lieber ÖPNV fahren, aber wenn ich weiß, ich kann mich nicht darauf verlassen oder ich habe da keine Planbarkeit, keine Verlässlichkeit, dann greife ich doch lieber zum Individualverkehr. Und ich glaube, dass solche Problemstellungen auch dann gelöst werden können, wenn man vor Ort miteinander spricht, über unterschiedliche Beteiligungsformate. Man muss ja nicht immer in die Parteipolitik gehen, um Dinge zu verändern, obwohl ich das auch immer für eine sehr gute Idee halte.
Kann auch gut funktionieren, ja.
Aber ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele auch digitale Formate, bei denen man aus der Bevölkerung da Teilhabe schaffen kann. Und das sollte man auch in den nächsten Jahren deutlich erhöhen.
Auch das ist ein Punkt, auf den ich gleich nochmal zu sprechen kommen will. Heinrich, du hast ja auch viel mit der Politik zu tun. Du gehst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch durchaus mal gern konfrontativ vor und forderst auch ein. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Mut jetzt hier, gerade auch in der Kommunalpolitik? Erlebst du das? Sind Politiker potenziell mutig? Haben die Lust, was zu bewegen? Oder geht es da so ganz klischeehaft nur darum zu sagen, oh, ich will jetzt keine Klientel verärgern, denn die nächste Wiederwahl steht an?
Diese Mutfrage ist tatsächlich eine sehr wichtige, denn Autofahrer, wenn ihnen Parkplätze weggenommen werden, erleben ja, dass ihr Leben dann erstmal schlechter wird und deshalb sind die sauer, wird auch jeder andere von uns sein, wenn uns irgendwas weggenommen wird, unser Leben dadurch schlechter wird. Das ist aber so. Das weiß man vorher. Deshalb ist dieses Wort Verkehrswende auch eigentlich eins, was wir entweder richtig leben sollten oder auch nicht mehr als Begriff benutzen sollen. Denn Verkehrswende, wenn man das Wort Wende mal nimmt aus dem Segeln, ist ja ein sehr schnelles, radikales Manöver, wo man vorher entscheidet, sehr klar kommuniziert, dann durchführt und dann stabilisiert man noch ein bisschen nach. Das kenne ich aus Deutschland ganz selten. Man könnte jetzt sagen, Verkehrswende war vielleicht das 9-Euro-Ticket, das hat eine vergleichbare Geschwindigkeit gehabt. Ein Beispiel aus dem Ausland ist die Stadt Gent. Die haben tatsächlich beschlossen, ihre Innenstadt autofrei zu machen, haben das akribisch vorbereitet. Dann haben sie 3 Monate hardcore kommuniziert, also mit Public Affairs Agentur und allen Pipapo. Dann haben sie innerhalb von 2 Tagen mit Pop-up-Geschichten die Stadt komplett autofrei gemacht und dann so nach und nach nachgebaut. Da waren natürlich nicht alle happy, aber jetzt einige Zeit später freuen sich alle und ein paar sind immer noch unglücklich. So. Und das wird man nicht vermeiden und das muss man wollen. Dafür übernimmt man ja auch gerne politische Verantwortung und an der müssen wir dann Politik, in dem Sinne jetzt Legislative, auch messen. Und Legislative muss sich auch klarer werden, welchen Auftrag sie ihrer Exekutive nämlich in der Umsetzung gibt. Ja. Ich glaube, da tun wir uns gut, auf den verschiedenen politischen Ebenen Politik wieder in Exekutive und Legislative zu trennen, denn die einen werden gewählt, die anderen sollen ausführen. Und dieser Machtverlagerung, Gestaltungsverlagerung auf die Exekutive, die macht uns auf allen Ebenen sehr träge und sehr langsam. Da würde ich mir wünschen, dass sich tatsächlich Dinge verändern.
Also Mut. Ne? Also es geht wirklich um Mut, glaube ich, und auch mal bereit sein, Seglersprache mal Gegenwind auch auszuhalten gegebenenfalls.
Ja, und die kurze Phase bei einer Wende kommt ja ganz kurz der Wind auch wirklich von vorne, ja, ne, bevor man wieder so mit dem Wind dann auf hart am Wind sozusagen weiter segelt. Aber das muss man aushalten, man muss es wollen, wenn man es nicht will, soll man andere Politikfelder wählen, die nicht so konfrontativ sind. Denn es geht ja tatsächlich darum, entweder hat der eine die Fläche oder der andere, aber es können meistens nicht beide gleichzeitig die Fläche haben.
Wobei bei der Wende, beim Segeln, wenn ich es richtig erinnere, muss man auch an einer Stelle ganz schnell den Kopf einziehen, damit man nicht von dem Baum oder was das ist, da niedergemäht wird. Auch das kann ab und zu mal richtig sein.
Neudeutsch heißt das dann Krisenkommunikation. Also schnell reagieren, den Kopf einziehen und auch kurz abwettern. Irgendwann kommt auch wieder guter Wind und blauer Himmel. Ne?
Stefan, du bist ja bei einem großen Konzern angestellt. Ich weiß nicht, Mitarbeiter gehen in die Hunderttausende wahrscheinlich bei der Schwarzgruppe, ist das richtig?
Ja, genau.
Und was ich so faszinierend finde, ihr bietet ja Mobilitätslösungen an, zum Beispiel ja auch, ich glaube, ihr habt eine App für Mitfahrmöglichkeiten, also auch Mikromobilität durchaus. Und ich erlebe das so, dass eigentlich ja die Wirtschaft da in eine Lücke reingeht oder in ein Segment, wo ich denken würde, das müsste doch eigentlich die Politik, da müsste doch die Politik vorangehen und sagen, hey, wir wollen die Mobilität bei uns im ländlichen Raum. Ihr seid ja da im Süden, wo es, wie heißt das, Neckarsulm,
Heilbronn-Neckarsulm.
Also also jetzt keine richtige Großstadt, sag ich mal. Da hätte ich gedacht, die Politik liefert so und Lidl freut sich oder Schwarzgruppe freut sich, aber es ist so, Schwarzgruppe liefert und Kommune freut sich, oder?
Jein, zumindest sind wir alle gemeinsam am Tisch. Also wir unterhalten uns über Mobilität und versuchen gemeinsam Dinge anzupacken. Und große Arbeitgeber tun dann ihr Übriges dazu und gehen vielleicht auch mal in Vorleistung. Ihr habt gesagt, einfach mal ausprobieren und mal schauen, ob es funktioniert. Und in so einem Konstrukt, wo Wirtschaft, Politik und Verwaltung sich auf sowas einlässt und Dinge mal verprobt, die Menschen dazu nimmt, da kann man schon was bewegen. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn die Wirtschaft mit vielleicht schnelleren Entscheidungsprozessen und Budgets
Risiko
auch mal anschieben kann.
Und wie ist so dein Empfinden? Also wenn ihr da jetzt ankommt und sagt, hey, wir haben eine ganz coole Idee, wie man vielleicht aus den Randgebieten ins Zentrum kommt und so weiter. Also freut sich die Kommune? Ist die da ganz positiv oder gibt ihr euch erstmal ein dickes Heft mit Regeln und Auflagen mit, die ihr erfüllen müsst?
Nee, also ich empfinde da tatsächlich ein konstruktives, gestalterisches Miteinander. Ich erlebe aber dann auch, also wenn dann so verschiedene Akteure an einem Tisch sitzen und die Kommune ist am Ende die Klammer, dann brauche ich eine Ressource und eine Person, die das dann wiederum steuert. Und da erlebe ich dann irgendwie die Einbahnstraße oder das Ende oder die Ohnmacht, weil Geschwindigkeit bleibt dann ein Stück weit auf der Strecke, weil dann muss eine Person gefunden werden, eine Stelle ausgeschrieben werden und dann dauert es irgendwie ein Jahr, bis die Kommune da jemand findet. Also ich glaube nicht, dass alle Kommunen nicht wollen, sondern dass die halt nicht so schnell können. Und das hat viele, viele Gründe. Und dann finde ich es einfach nur wichtig, dass man sich dann eben nicht als Kollektiv zurücklehnt und wartet, sondern dass es dann trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten einen gewissen Aktionismus gibt und proaktives Handeln. In unserem Fall vor Ort ist es so, die großen Arbeitgeber stellen dann vielleicht Projektressourcen bereit und unterstützen da, wo die Kommune vielleicht mal zumindest zwischenzeitlich an die Grenzen kommt.
Kannst du da mal ein ganz konkretes Projekt vielleicht benennen, dass wir da eine Vorstellung von bekommen?
Also ich bin ja heute auch hier als Vertreter des Mitfahrverbandes an Bord. Ja. Wir betreiben als Schwarz Mobility eine Mitfahrlösung und haben da auch vor Ort gemeinsam die Idee entwickelt, dass das Potenzial an Autos, sei sie konventionell betrieben oder elektrisch, ja unerschöpflich ist und dass wir da ran wollen und da im Sinne einer Mitfahrlösung vielleicht mehr Menschen gemeinsam fahren lassen. Mhm. Die Idee wurde geboren und wir versuchen einfach mit einem Projektleiter verschiedene Akteure an den Tisch zu bekommen und eine gemeinsame Kampagne zu orchestrieren, auch marketingseitig kommunikativ zu helfen. Also da ist was wir mit unserer eigenen Ressource versuchen, ein Stück weit zu unterstützen.
Die Digitalisierung der Mitfahrbank. Ne? Wir haben so eine Mitfahrbank bei uns vom Edeka stehen. Das geht auch digital.
Die Mitfahrbänke gibt es irgendwie doch einige in ganz Deutschland. Und ob die funktionieren, das weiß keiner von uns. Wahrscheinlich tun sie es, nur wir kriegen es alle nicht mit. Man muss einfach nur ein bisschen Transparenz und Digitalisierung drüber packen, dann wissen wir auch mehr.
Und ich glaube, du hast das auch schon selbst genutzt. Ich glaube, ich habe mal sowas gelesen bei dir auf LinkedIn, dass du gesagt hast, so heute habe ich mal probiert.
Ich habe noch keinen Selbstversuch, aber es gibt Selbstversuche, wo sich Menschen wirklich im ländlichen Raum mal auf so ein Bänkchen setzen und die werden dann, glaube ich, auch mitgenommen, wenn da jemand sitzt, weil zweifelsfall kennt man sich ja im 100-Einwohner-Gemeinde und hilft sich einfach. Und das meinte ich auch initial, als ich sagte, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Ich glaube, neben all der Regulatorik oder dem Ausprobieren und Ökosysteme gemeinsam in den Start bringen, hängt es trotzdem an jedem Einzelnen von uns. Wenn du jetzt zum Beispiel vorhin gesagt hast, also ich bin auch Familienvater und ich sehe das genauso. Ich könnte jetzt meine Kinder zur Schule fahren, weil es einfach gefährlich ist und ich die halt nicht Fahrrad fahren lasse. Vielleicht fahre ich mal ein, zwei Mal mit. Machen auch nicht die meisten von uns, weil es halt bequem ist. Ich fahre zur Arbeit, dann nehme die Kinder mit und ich habe schon den Grund, es ist halt unsicher und deswegen fühle ich mich da auch ökologisch safe oder irgendwie habe da einen Grund dafür. Aber vielleicht einmal mehr das Auto stehen lassen und mal was anderes ausprobieren und am Ende unseren Kindern auch vorleben, was es für Möglichkeiten gibt und wo auch die Grenzen der eigenen Mobilitätsformen sind. Ich glaube, das ist schon auch was, wo jeder selber mit einbringen kann in die Wende.
Hier in Berlin gab es ein sehr spannendes Beispiel im Klausener Kiez in Charlottenburg-Nord, wo mit ein bisschen Aufwand, muss man dazu sagen, aber da wurden vielleicht 1.000, 2.000 Bürger bearbeitet, Autofahrer, und denen wurde erzählt, was es an Angeboten für sie eigentlich gibt. Im Ergebnis haben 30% der Autobesitzer ihr Auto verkauft.
Oh, wow.
Das heißt nicht mehr, dass sie nicht mehr fahren, aber dass sie jetzt auf schlauere Angebote sagen, zurückgreifen, nämlich ab und zu mal ein Auto. Die verschiedenen Carsharing-Flotten, da sind 10.000 verschiedene Fahrzeuge unterwegs, von Cabrio bis schwerem SUV, was immer man gerade irgendwie braucht. Ein ähnliches Beispiel gab es in Frankfurt. Das heißt, wir können in der Verkehrspolitik auch gewaltig weiter vorankommen, einfach indem wir schlauere Mobilisierungskampagnen auf Verhalten machen. Also ohne teure Angebote zu verändern über IT-Strecken oder Ähnlichem. Also gibt es ja genügend Erfahrung damit, wie man es anstellen kann. Das haben wir die Tage hier auf der Zukunft Nahverkehr auch diskutiert. Und ich war erstaunt, auch wie wenig das einmal in der Branche bekannt war und wie wenig als ein Ansatz überlegt wurde, systematisch ans Verhalten ranzugehen.
Das ist also... Ich wollte gerade zum nächsten Block kommen, das ist der Block Bürger und diesmal hast du diese Überleitung für mich übernommen, nachdem das eben Kim gemacht hat, also als würdet ihr dafür bezahlt werden. Meine nächste Frage ist nämlich, was sind denn eigentlich Anreize für Bürger, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern? Gibt es da schon genug von oder geht es da eher so um eine intrinsische Motivation, die wir alle entwickeln müssen? Frage an alle, wer hat da irgendwie eine Meinung zu? Ist das schon ausreichend, was es so an Impulsen gibt für uns?
Ich mache einfach mal weiter, weil wir schreiben ja gerade dieses schöne Buch Verkehrsbuch ohne Auto hast.
Ja.
Da geht es um Verkehrspolitik auf verschiedenen Ebenen, auf ländlicher Ebene. Da sagt man, sind alle aufs Auto angewiesen. Aber warum verdammt nochmal steigen nicht aufs E-Auto um, wo die gefahrenen Kilometerkosten um den Faktor 10 sinken? weiß kaum jemand der Republik, auch die ganzen Umwelt- und Verkehrsverbände erzählen diese Zahlen nicht wirklich. In 2-3 Jahren sind die E-Autos günstiger als Verbrenner und zwar in allen Klassen. Das heißt, rein vom Geldbeutel, so hinten rechts vom Hintern sozusagen gedacht, ist der größte Anreiz, monetär tatsächlich auf E-Auto umzusteigen. Dann hätten wir schon mal einen riesen Batzen geschafft, was die Dekarbonisierung des Verkehrs angeht. In der Stadt, ich kenne Beispiele aus einer Familie aus München, die haben ihr Auto verkauft und gesagt, wir nehmen alle laufenden Kosten, die wir pro Monat haben, machen Familienmobilitätsbudget, dass jeden Monat Geld über, obwohl die auch reihenweise Taxi fahren miteinander. Hm. Also rein von der finanziellen Seite gibt es extrem viele Möglichkeiten, günstiger zu leben und zwar mit den Angeboten, die wir längst in den Städten und auf dem Land auch haben.
Vielleicht könnte ein anderer Anreiz, also monetär bin ich voll dabei, aber Zeit. Wir wollen, Mobilität ist vielleicht überwiegend ein Mittel zum Zweck und ich will schnell von A nach B. Und wenn es halt schnell geht, dann ist mir das der größte Anreiz. Und es geht schnell, wenn halt die Mobilitätsträger aufeinander aufbauen, wenn am Bahnhof die Sharing-Mobilität steht und wenn ich mir übers Laden, übers Abstellen irgendwie keine Gedanken machen muss und es vielleicht dann auch noch einfach zugänglich ist, solche Dinge. Und da erlebe ich Unterschiedlichkeiten. Also in einer Stadt wie Berlin ist wahrscheinlich das Portfolio an Mobilität unerschöpflich. Ja. Trotzdem, ich bin mit meiner Familie angereist. Wir sind jetzt nicht jeden Tag in Berlin. Und ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man etwas aus dem ländlichen Raum in so eine Großstadt kommt, dann ist mir das mehr erschlagen. Und wir haben uns zum Beispiel auch gefragt, wie geht's eigentlich? Welche App brauche ich? Muss ich jetzt ein Tagesticket nehmen oder einen Einzelfahrschein? Und wo muss ich eigentlich hin? Und da habe ich mal einen ganz praktischen Moment, dass es ist nicht alles so intuitiv erlebt. Also ich glaube, es den Menschen einfacher zu machen, das haben wir hier in diesem Inszenerie am Eingang der Veranstaltung, sieht man das. Das ist was ein ganz großer Anreiz sein kann, der bei den Menschen vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Aber wenn ich es so subtil schaffe, die Menschen zu leiten und ihr Erlebnis einfach zu machen, dann ist es, glaube ich, wenn man dann auf einer Metaebene drüber nachdenkt, ein Riesenanreiz. Der muss jetzt gar nicht unbedingt direkt einen monetären Gegenwert haben.
Wenn ich vielleicht noch mal einen Punkt direkt zu Heinrich irgendwie hinzufügen darf. Also ich finde, ich würde dir da nicht widersprechen, auch was die Umstellung zu E-Autos angeht, aber ich glaube, das ist genauso ein Punkt ist, der so in der Debatte ganz oft verschrien ist, weil man sagt, okay, ich schaue ja auf meine finanziellen Mittel, die ich jetzt gerade habe. Und ich glaube, es ist sehr schwer zu kommunizieren, gerade für Haushalte, die vielleicht nicht nochmal einen Puffer haben, um zu sagen, okay, dann stelle ich jetzt eben schnell auf ein E-Auto um. Ich glaube, da braucht es auf jeden Fall, also der Punkt ist nicht falsch, aber ich glaube, es fehlt an Aufklärung, es fehlt an Beratung. Man muss sich ja, wenn man sich erkundigen will, heute irgendwie das googeln, dann geht man durch unterschiedliche Studien, man findet 1000 Seiten, man weiß eigentlich gar nicht, wer hat jetzt recht, oder? Dann hört man wieder von der anderen Seite eine ganz andere Stories über E-Autos. Das heißt, es fehlt irgendwie dieser Punkt, wo man eigentlich den Willen hat, etwas zu verändern, aber man weiß nicht, ob es sich für einen rentiert, wie man da weiterkommt. Und da fehlt es auch einfach an AnsprechpartnerInnen, was den Bereich angeht.
Ich bin ja als Fahrradaktivist, ich habe auch mein Lieblings-T-Shirt heute mitgebracht, so ein bisschen altersmilde geworden. Als Fahrradaktivisten haben wir früher E-Autos gehasst, weil sie eigentlich die Stadt ja nicht besser gemacht haben. Sie waren genauso laut ab 30 km/h, weil da die Reifen lauter sind als der Motor, sie haben so Platz weggenommen, waren sogar noch leiser, also sie waren gefährlicher sozusagen, beschleunigen schneller. Also es gibt keinen Grund sozusagen als Fahrradaktivist E-Autos gut zu finden. Und in dieser ganzen Branche haben wir nicht verstanden, dass aber E-Autos für den Teil der Menschen, der darauf angewiesen ist, also keine Wahlmöglichkeiten hat, eines der einfachsten Mittel ist, tatsächlich umzusteigen. Und das ist die fehlende Aufklärung, die aus dieser Verbandsszene oder Aktivistenszene kommt. Also ich wünschte mir jetzt eigentlich E-Auto-Fahrer-Initiativen, die kämpfen für die Verbreitung oder für mehr Ladesäulen oder Ähnlichem. Das wird dem Ganzen, glaube ich, einen Schwung verpassen, so als Fahrradaktivisten ja auch für Radwege gekämpft haben.
Michael, vielleicht nochmal, wir hatten den Punkt eben schon, oder er wurde kurz angerissen, wie läuft denn eigentlich die Debatte, das Narrativ, dieses gern benutzte Wort, wenn wir über Mobilitätswende reden? Wir haben jetzt hier Autoverzicht vielleicht. Verzicht ist ja erstmal ein Wort, bei dem sich bei vielen Menschen die Nackenhaare aufstellen. Das ist irgendwie nicht en vogue. aber ich glaube, es geht gerade auf kommunaler Ebene auch darum, um Sachen zu vermitteln, wie Erhöhung der Lebensqualität. Also weniger Verkehr bedeutet ja, oder weniger Straßen, Autoverkehr bedeutet ja auch mehr Platz für Fußgänger, mehr Verkehrssicherheit ja beispielsweise auch. Wie wichtig ist das, dass man das irgendwie positiv erzählt?
Es ist super wichtig. Und vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, wie sehen die Narrative aus? Also es gibt da auch nicht so dieses allgemein anwendbare Narrativ, das eine allgemeine Szenario, was gemalt wird und beschrieben wird, sondern es ist auch wieder sehr unterschiedlich. Bin ich jetzt am Land, bin ich an einem Dorf? Da geht es vielleicht erstmal um Pendlerverkehre. Und wie sieht das, kann das in Zukunft aussehen? Kann ich auch Strecken mit dem Fahrrad bewältigen? Wie geht das und sowas? Da kann man ein Narrativ entwickeln, wie die Zukunft aussieht.
Das muss ja zum Problem passen, das Narrativ, nicht?
Genau. Und in Großstädten sieht es wieder ganz anders aus. In Berlin gibt es ja auch viele Beispiele. Er hat schon den Klausnerplatz erwähnt oder den Gräfekiez, wo sehr viel passiert, wo auch einfach mal experimentiert wird, um zu zeigen, wie kann eine Fläche, eine Straßenfläche aussehen, wenn nicht so viel davon fürs Auto genutzt wird. So. Und da draus dann eben so ein Narrativ zu
Fantasie anregen auch, oder?
Ja, ja. Also das ist wirklich sehr wichtig. Und es gibt verschiedenste Narrative. Und vielleicht dann noch ganz kurz einen Punkt. Wir als Plattform für Mobilitätsmanagement, also wir haben auch viele Foren, in denen sich Kommunen zu verschiedensten Themen austauschen können, untereinander. Wir bieten es einfach nur an und sagen jetzt auch, geben nicht mal die Themen wirklich vor. Es ist einfach nur eine Plattform zu bieten. Und da ist es auch immer wieder Thema, mit welchem Narrativ arbeitet ihr denn? Was hat bei euch gut funktioniert und warum? Und dann finden die eben raus, was da übertragbar ist. Und dann so eine Kleinstadt in Südwestdeutschland irgendwie findet dann raus, dass ein ähnliches Narrativ aus, keine Ahnung, Brandenburg ganz gut dahin auch passt.
Ja, spart dann auch Personal, nicht? Weil die sozusagen vielleicht auf eine vorhandene Lösung zurückgreifen können. Und vor allem, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, denn es ist vielleicht schon in vergleichbaren Gegenden neu erfunden worden. Unsere Zeit nähert sich langsam dem Ende. Kim, ich würde aber gerne noch einmal auf einen Punkt eingehen, und zwar das Thema Bürgerbeteiligung. Denn es geht darum, wir wollen hier ein Problem lösen. Das Problem haben wir sind die Bürger. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich gut, wenn wir mitreden bei der Problemlösung, wenn es sozusagen Mitsprachemöglichkeiten gibt? Oder zieht das die Sachen nur in die Länge und führt dazu, dass Entscheidungen aufgeschoben werden? Wie siehst du das?
Naja, da es uns persönlich betrifft, finde ich, gibt es da keine andere Antwort als, ja, wir müssen beteiligt werden und wir sollten uns beteiligen, weil im Endeffekt müssen wir sonst damit leben, wenn andere auf Ideen kommen, die uns eigentlich keinen Mehrwert bringen in der Sache. Es gibt unterschiedliche Wege, das zu machen, und ich glaube, dann ist auch wiederum, finde ich, die Politik in der Verantwortung, sich mit diesen unterschiedlichen Formaten auseinanderzusetzen und diese auch anzubieten. Was ich tatsächlich auch sehr interessant finde, ist das, was in einer Stadt in Brasilien mal entstanden ist, dass es einen partizipativen Haushalt gibt. Also ein Teil des Haushalts, der den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. Also die können Ideen pitchen und dann wird am Ende abgestimmt und dann wird gemeinsam mit der Stadt dann an der Umsetzung gearbeitet. Also das zeigt auch mal wieder, dass es... Also es gibt, finde ich, einen anderen Anreiz, wenn man die Möglichkeit, man weiß, man pitcht seine Idee und man kriegt dann auch die finanziellen Mittel, um das gemeinsam umzusetzen, anstatt dass Ideen wieder in irgendwelchen Papern landen, die dann in Schubladen verschwinden. Deswegen, ich finde, man muss da auch entsprechend Anreize setzen, um auch Bürgerbeteiligung zu stärken.
Aber ich spitze das nochmal ein bisschen zu. Also, angenommen, es geht um eine gute Lösung für den kommunalen Raum. Und jetzt habe ich die Wahl, ob ich das vergleichsweise schnell umgesetzt bekomme in 80% Perfektion oder ob ich 3 Jahre warten muss für 100% Perfektion. Ist es sinnvoll, dass der Bürger da mitspricht? Ist es nicht manchmal auch schlau, dass die Politik oder die Verwaltung vorangeht und sagt, wir machen jetzt diese Maßnahme, denn zum Beispiel eben, wir wissen, in einer vergleichbaren Kommune hat das total gut funktioniert. Also verliert man dadurch nicht auch im Zweifel auch mal Zeit?
Naja, wir tun ja jetzt gerade so, oder wir nehmen ja an, als würden wir schneller werden, nur wenn die Verwaltung oder Politik das alleine macht.
Eine hehre Hoffnung.
Und genau, das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Und ich glaube, wenn der politische Wille da ist, dass man Beteiligung mit einem konkreten Zeitplan durchzieht, dass man auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, dann kommt man insgesamt, glaube ich, schneller voran. Und wenn es ganz schlimm wird, vielleicht gleich schnell voran. Ja? Also ich glaube, das ist ein Argument, dass wir gerade, finde ich, in einer Demokratie leben, also nicht bringen sollten, sondern das ganz anders leben sollen.
Wunderbar. Dann sage ich euch vielen Dank. Viele spannende Themen, die wir natürlich jetzt auch nur anreißen konnten und völlig überraschend haben wir jetzt hier auch nicht die Lösung des Problems gefunden, über die wir ein Buch schreiben können. Nichtsdestotrotz finde ich, sind hier ganz spannende Punkte hochgekommen, wo es überall zwickt, aber wo es, finde ich, auch schon ganz tolle Ansätze gibt, wie Kommunen das vielleicht schaffen, sei es alleine oder sei es mit Unterstützung durch Unternehmen oder Verbände voranzugehen und wo vielleicht auch Bürger Möglichkeiten haben, echt schon mal was umzusetzen und ihre Schritte zu gehen. Denn am Ende haben wahrscheinlich alle das gleiche Ziel, Klima retten. Und wenn man dadurch auch noch mehr Lebensqualität und Aufenthaltsqualität erreicht, ist es, glaube ich, schon, haben wir echt was geschafft. Ja, also ans Publikum auch nochmal danke, dass ihr da wart. Vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen davon, ein paar Impulse. Danke nochmal an die vier Diskutanten. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Auch gerade Stefan, der jetzt hier die weiteste Anreise hatte aus dem Schwabenland und hier die ganze Familie noch mitgebracht hat. Und ja, nicht vergessen, die Aufzeichnung dann im Podcast-Kanal der Mobility Allstars. Ich denke mal ab der nächsten Woche. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.